Im November haben sich die Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten im schottischen Glasgow zur 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen getroffen. Die Weltgemeinschaft hat dort darüber beraten, wie das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten und zu messen ist. Nach dem Gipfel gibt es viel Kritik. Die Selbstverpflichtungen vieler Staaten werden aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutzverbänden nicht ausreichen.
Genau zur Konferenz hat sich unter dem Titel Shift Cycling Culture ein Bündnis mehrerer Fahrradhersteller mit einer Selbstverpflichtung zu Wort gemeldet. Man wolle die eigenen Treibhausgasemissionen dokumentieren und bis 2030, also in 9 Jahren, eine Reduktion um 55%, also mehr als die Hälfte, erreichen. Über die Glaubwürdigkeit solcher Selbstverpflichtungen und Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche allgemein sprechen wir mit Anja Krüger. Sie ist Redakteurin bei der TAZ und dort zuständig für das Thema Verkehr, dementsprechend genau die richtige Frau für diese Frage und wir sagen Hallo und schönen guten Tag, Frau Krüger.
Hallo.
Diese Selbstverpflichtung pünktlich zur Klimakonferenz, ist das der große Wurf?
Nein. Selbstverpflichtungen sind immer ganz schwierig, weil die einen nicht so richtig festlegen. Und es ist auch nicht die einzige, das ist jetzt wirklich der große Trend eigentlich in allen Branchen, dass Unternehmen sagen, wir machen klimafreundliche Produkte. Und es ist natürlich besser als gar nichts, das muss man schon sagen. Aber wenn man sich zu etwas verpflichtet, dann muss man das auch immer so machen, dass es gut nachvollziehbar ist. Also man muss von jemandem Unabhängigen von außen darauf gucken lassen, der eine unabhängige Bewertung abgibt. Und dann macht es natürlich auch nur Sinn, wenn es Vergleichsmöglichkeiten gibt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind diese Bedingungen dann also da nicht erfüllt bei dieser Selbstverpflichtung?
Nee, noch nicht. Trotzdem ist es natürlich gar nicht schlecht. Das ist vielleicht ein erster Schritt. Es gibt auch andere Unternehmen aus der Fahrradbranche, die sowas probieren. Es gibt zum Beispiel den Versuch, eine Bike-Charter auf die Beine zu stellen. Das haben 22 Unternehmen aus der Fahrradbranche unterschrieben. Und da geht es auch darum, sozusagen überhaupt erstmal Standards zu entwickeln und zu sagen, was ist denn überhaupt nachhaltig in der Fahrradbranche? Und dann ganz, ganz, ganz langfristig vielleicht sowas wie ein Siegel zu entwickeln. Denn ein Problem ist ja auch, unter Nachhaltigkeit kann man das und das verstehen. Was heißt das beim Fahrrad? Also heißt es, es kommt darauf an, dass wenig Energie verbraucht wird, oder kommt es darauf an, dass die Einzelteile nicht dreimal um den Globus gefahren sind, bevor die beim Händler ankommen und solche Fragen?
Sie haben schon angesprochen, so ein Siegel kennt man ja auch aus vielen anderen Bereichen. Sowas gibt's noch nicht so richtig, jedenfalls für die Fahrradbranche. Was müsste denn da rein, um Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit wirklich zu messen? Sie haben so ein paar Punkte ja schon angesprochen.
Also ganz wichtig ist natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen produziert wird der Fahrradrahmen. Aus welchem Material ist der? Und da muss man natürlich genau hingucken, selbst wenn es sehr energieaufwendig ist wie bei Aluminium, kann das unter Umständen ja dadurch wettgemacht werden, dass der Rahmen sehr haltbar ist oder dass der recyclingfähig ist. Es hängt also wirklich dann vom Einzelfall ab. Also die Langlebigkeit ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Da kann der Verbraucher ja immer so ein bisschen das sehen an der Frage, wie lange gibt es Garantie? Gibt es quasi nur die gesetzliche Garantie oder gibt es eine längere, 15 Jahre, lebenslang gibt es ja auch. Tja, wie recyclingfähig sind Materialien? Ja, und wie ist eben die insgesamte, wenn man die ganze Lieferkette durchgeht, wie hoch ist der CO2-Verbrauch? Und ich würde vermuten, dass die allerwenigsten Hersteller das selber wissen. Denn das ist natürlich wirklich eine ganz komplizierte Geschichte. Man muss seine ganze Lieferkette anschauen. Und wir wissen das ja zum Beispiel auch von Sozialstandards. Das ist gar nicht so einfach. Denn der Zulieferer hat ja auch einen Lieferanten und der hat einen Lieferanten und so weiter.
In die Richtung, dass das gar nicht so einfach ist, geht auch eine Diskussion auf der Mountainbike-Plattform pinkbike.com. Da ging es nämlich um diese Initiative, um Shift Cycling Culture anlässlich des Klimagipfels und diese Selbstverpflichtung der Unternehmen. Und die sprechen da von Scope 1 und Scope 2 Emissionen. Und da meldet sich jetzt ein Experte dort zu Wort bei Pinkbike und sagt, wenn ich nur 1 und 2, nur Scope 1 und Scope 2 messe, dann messe ich eigentlich nur die direkten Emissionen meiner eigenen Unternehmensgebäude und meinen Stromverbrauch und alles, was aber dranhängt, die ganze Lieferkette, die messe ich überhaupt nicht. Und nun ist ja in der Fahrradbranche so, dass viel Produktion ausgelagert ist. Würden Sie sich dieser Kritik anschließen, dass also so eine Scope 1 und Scope 2-Messung überhaupt nicht ausreichend ist?
Ja, würde ich auch sagen. Es muss weitergehen. Wobei man natürlich sagen muss, es ist besser, wenigstens das zu messen, als gar nichts zu messen. Und es ist natürlich gut, wenn Hersteller ihre eigenen, also die Produktionsprozesse, die sie selber in der Hand haben, tatsächlich nachvollziehen. Und es gibt ja auch einzelne Hersteller, die tatsächlich schon Nachhaltigkeitsberichte machen oder einzelne Hersteller, die sagen, wir möchten bis 2025 der nachhaltigste Hersteller werden und wir dokumentieren auch wenigstens unsere Produktionsweise. Und dazu gehören ja natürlich auch solche Sachen, wie wird was verschickt, wird dabei viel Plastik benutzt, werden Dinge über die Luft transportiert oder versucht man tatsächlich andere Transportmöglichkeiten zu finden. Da gibt es eine riesen Palette an Stellschrauben. Und ein ganz wichtiger Schritt wäre, das ist zum Beispiel das, was die Bike Charter versucht, ja tatsächlich Standards zu entwickeln, dass man sagen kann, der und der Herstellungsprozess oder das und das Material, das kann man dann eben auf einer Skala von 1 bis 10 den und den Punkten bewerten. Und so schafft man dann auch Vergleichbarkeit. Und das wäre tatsächlich auch wichtig, dass dieser Prozess beginnt. Ich würde aber sagen, er beginnt jetzt gerade auch.
Das wäre ja durchaus ein positives Signal. Und es gibt ja auch einige, die sagen, na ja, jetzt muss man auch nicht ganz so überkritisch sein. Die Fahrradbranche ist doch grundsätzlich total nachhaltig, weil die stellen ja schließlich Fahrräder her.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also, weil das Fahrrad an sich, das ist natürlich im Vergleich zum Auto nachhaltig. Aber spätestens, wenn wir an ein E-Bike denken oder vielleicht an ein Mountainbike-E-Bike, da sieht man schon, dass die Sache ein bisschen komplizierter ist. Und wenn man sich anschaut, wie viele Fahrräder jedes Jahr in Deutschland verkauft werden, also es sind um die 5 Millionen, das ist so eine Masse, wenn sich da was verändert, da kann man auch tatsächlich wirksam Klimaschutz betreiben. Und es wäre natürlich auch sinnvoll, das zu tun.
Nun ist aber gerade bei den vielen verkauften Fahrrädern in Deutschland ja der am stärksten boomende, am stärksten steigende Anteil jener der E-Bikes derzeit.
Ja.
Macht man sich damit nicht sofort die Klimabilanz kaputt, wenn man da Motor und Akku ans Rad schraubt, oder?
Also es ist auf jeden Fall besser als ein Auto zu benutzen, ein E-Auto und von einem Verbrennerauto ganz zu schweigen. Also der Umstieg von Auto auf E-Bike, das ist ein absoluter Fortschritt. Das würde ich schon sagen. Und dann ist es natürlich schon auch wünschenswert, dass das E-Bike, was jemand kauft, der das Klima schützen möchte, dass das natürlich auch klimaschonend nach Möglichkeit hergestellt ist.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es ist dann kompliziert, ne? Weil 5 Millionen Fahrräder, haben Sie jetzt gesagt, das ist schon wirklich eine Menge, nicht Holz, aber in dem Fall Material. Worauf müsste man denn, oder Sie haben gesagt, es geht jetzt los. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die man braucht? Braucht es dieses Siegel, was Sie angesprochen haben, so Fair Fahrrad oder sowas?
Ich glaube, das wäre ein guter Weg, wenn es das geben würde. Denn Verbraucher stehen ja heute wirklich vor der Schwierigkeit, ja, wirklich sehr viel recherchieren zu müssen. Also am besten ist natürlich, wenn man bei einem Fachhändler ist, der wird sich auskennen, aber der wird auch gar nicht so viel sagen können, wenn es eben keine Siegel gibt, keine Standards gibt, dann ist das einfach schwer. Und deswegen würde ich schon sagen, ist es tatsächlich wichtig, dass das jetzt anfängt, dieser Prozess, und die Verbraucher heute sich eben bestimmte Fragen stellen. Eben, wie lange ist etwas haltbar? Was für ein Material ist das? Was ist mit den ganzen einzelnen Teilen? Wenn ich ein Fahrrad kaufe, bekomme ich eine Aufstellung? Wo kommt es her? Kommen die Einzelteile aus Europa oder vom anderen Ende der Welt? Kommen die aus kleinen Unternehmen, bei denen man vielleicht tatsächlich auch mal nachgucken kann auf der Homepage, oder kommen die aus irgendwelchen Fabriken, in denen kein Arbeitsschutz beachtet wird und sowas. Und dann meistens auch da, wo kein Arbeitsschutz beachtet wird, da werden in der Regel auch keine Umweltschutzbestimmungen beachtet. Also das ist schon, glaube ich, das, was man heute machen kann.
Das heißt aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, das ist ziemlich kleinteilig, und ich muss mich beispielsweise durch, weiß ich nicht, 20 verschiedene Homepage klicken, wenn ich 20 verschiedene Komponenten an meinem Fahrrad habe.
Ja, es ist schwierig, das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, da kann man eben auch ein gutes Fahrrad von einem schlechten, also aus Umweltaspekten gesehen, schlechten unterscheiden. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich im Discounter ein Fahrrad kaufe oder zum Fachhändler gehe, mich beraten lasse und auch sozusagen von dessen Wissen in dem Moment ja profitieren kann.
Man kennt es ja aus vielen Bereichen, nicht nur aus dem Fahrradbereich, dass, wenn man sich wirklich ernsthaft mit solchen Themen auseinandersetzen will, man sehr viel Recherche betreiben muss, ja. um dahinter zu steigen. Warum gibt es eigentlich keinen gesetzlichen Rahmen dafür, der da Standards setzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Hoffentlich kommt der. Also eine Stellschraube ist zum Beispiel die Haltbarkeit, also was muss der Hersteller versprechen, wie lang zum Beispiel ein E-Bike mindestens haltbar ist oder auf jeden Fall modernisierbar ist. Also was muss der Hersteller zum Beispiel gewährleisten, wie lange ein Akku ausgetauscht werden kann. Das ist heute nicht besonders viel. Es sind ein paar Jahre. Es gab auch schon die politische Forderung, das auf 10 oder 20 Jahre zu verdoppeln. Da fehlt es leider im Moment noch an gesetzlichen Vorgaben. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist davon auch nichts zu lesen, aber man kann ja trotzdem hoffen.
Hoffen kann man natürlich immer, aber ja. Worauf tatsächlich viele Fahrradhersteller und ich glaube auch mittlerweile viele Kundinnen und Kunden hoffen, ist, dass sich doch einige Produkte ja verlagern und beispielsweise in Europa oder in den USA wiederhergestellt werden. Kann man da auch sagen, dass das wirklich dann auch Klimaeffekte hat, wenn es, ich sag mal, in Tschechien produziert wird anstatt in Asien?
Ja, weil natürlich der Transport CO2 freisetzt. Also in dem Moment, in dem tatsächlich Produktionsstätten zurückverlagert werden, da gibt es ja auch einige Hinweise, zum Beispiel jetzt im Zuge der Corona-Krise, dass Hersteller sagen, es ist sicherer, tatsächlich quasi die Herstellungsorte in der Nähe zu haben und nicht wie jetzt. Man sieht ja zum Beispiel in China, es gibt große Probleme mit den Containern. Deswegen sind die Fahrradpreise ja auch gestiegen, weil die Frachtkosten so gestiegen sind. Und man kann überhaupt nicht mehr richtig sich darauf verlassen, wann was da ist. In China gibt es zum Beispiel wegen der rigiden Corona-Politik große Probleme, weil dann ganze Hafenbereiche zum Beispiel geschlossen werden. Und das führt dazu, dass im internationalen Schiffsverkehr einfach Unruhe entsteht, Container nicht da sind, wo sie hin müssen und so. Und es deswegen zu Verzögerungen und Verteuerungen kommt. Und das ist ein Punkt, der natürlich auch ökonomisch sich niederschlägt. Und deswegen gehen insgesamt mehr Unternehmen heute hin und gucken, dass sie nähere Produktionsstätten und Lieferanten finden. Und das hat natürlich absolute Klimaauswirkungen.
Jetzt hat Gerolf schon angesprochen, dass der Gesetzgeber dann natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Die Kundinnen und Kunden spielen natürlich auf der Nachfrageseite auch immer eine gewisse Rolle. Was würden Sie denn sagen? Wo kommt der Druck denn her, dass sich jetzt offensichtlicher viele Fahrradhersteller engagieren und nachhaltiger und klimafreundlicher werden wollen? Sind es die Kundinnen und Kunden oder ist es auch der Zeitgeist oder die Politik oder alles zusammen? Wahrscheinlich Letzteres.
Ich würde sagen, es sind vor allen Dingen die Kunden und Kundinnen. Man darf das nicht unterschätzen, wie das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger sich geändert hat in den letzten Jahren und auch noch weiter ändert. Die Verbraucher wissen, dass sie mit ihrer Produktentscheidung eben auch eine Umweltentscheidung, eine Klimaentscheidung treffen. Und sehr viele Leute, die mit dem Fahrrad fahren, sind eben sehr klimabewusst und wollen dann natürlich auch wissen, wie die Räder, die sie herstellen und auch das ganze Zubehör, ja, wie das hergestellt worden ist und was das für eine Klimabilanz hat. Und ich glaube, dass das ein Trend ist, der immer mehr zunehmen wird. Und das gilt auch für den Fahrradbereich, aber nicht nur für den Fahrradbereich. Das gilt auch für zum Beispiel Autos, dass natürlich ein E-Auto, was nicht nachhaltig hergestellt ist, daran haben die Kunden eben keinen Spaß oder wenig Spaß. Und das ist natürlich fürs Klima so gesehen eine große Chance. Das ist schon auch eine sehr gute Entwicklung.
Aber ist es nicht auch so, dass man heute als halbwegs modernes Unternehmen an so einer klimafreundlichen Außendarstellung überhaupt nicht vorbeikommt? Und man sich dann ja die Frage stellen kann, wenn es einfach zu einem, sage ich mal, halbwegs progressiven Image gehört, wie glaubwürdig das alles ist?
Ja, das ist das Problem. Also das ist natürlich auch Marketing, ganz oft Marketing. Und wie ernst ein Unternehmen das nimmt, das sieht man eben daran, wie transparent es das macht und wie nachvollziehbar. Also es gibt ja durchaus auch deutsche Fahrradhersteller, Monteure, die auch zum Beispiel jetzt den ersten Klimabericht rausgegeben haben oder Nachhaltigkeitsberichte. Und das ist schon mal was anderes, als wenn man einfach nur auf seine Homepage schreibt, oh, und wir sind auch nachhaltig. Denn in dem Moment, in dem es die Chance gibt, das nachzukontrollieren, hat es natürlich eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Und man muss auch sagen, bei kleineren Fahrradmanufakturen, da haben Kunden natürlich auch nochmal eine ganz andere Chance, wirklich hinzugucken und den Produktionsprozess vielleicht mit eigenen Augen zu sehen.
Das sagt Anja Krüger. Sie guckt genau hin, wenn es um das Thema Verkehr geht, denn sie ist Redakteurin bei der TAZ für genau dieses Thema und hat für uns über die Klimaziele und Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche, in der deutschen Fahrradbranche vor allen Dingen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten.
Vielen Dank.